herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Heute sprechen wir über ein Thema, das mindestens zwei Perspektiven hat. Es geht um Opfer und es geht um Täter. Wir sprechen über Bullying. Im Interview mit Klaus-Werner Heuschen, Kinder- und Jugendpsychiater aus München, klären wir, was sich hinter dem Begriff Bullying bzw. Mobbing verbirgt. Wir sprechen über die Einordnung im Kontext anderer psychischer Störungen, psychischer Erkrankungen und wir reden über Möglichkeiten, aktiv zu werden in der Prävention, aber auch in der akuten Hilfe. Das Thema ist super komplex und Werner Heuschen und ich haben uns fast eine ganze Stunde lang unterhalten. Wir haben das gesamte Gespräch in drei Episoden unterteilt, damit es ein bisschen leichter verdaulich wird. Gerade hören Sie die erste und los geht's mit der Klärung von Begrifflichkeiten. Was bedeutet Bullying bzw. Mobbing? Wo liegt der Unterschied?
Der internationale Begriff ist Bullying und man sollte den, denke ich, auch verwenden, weil er sehr viel mehr umfasst und auch spezifischer eigentlich eingeht auf das, was die Bullying-Prozesse sind. Mobbing ist sehr gut definiert, wenn es um Arbeitsplatzbeschreibungen geht und man kann da auch ganz gut die Kriterien festlegen, wonach gucken wir. Bei Bullying ist das ein bisschen schwieriger, etwas weiter gefasst sozusagen. Es gibt vier Punkte. A wäre, es handelt sich um gezielte, absichtsvolle negative Handlungen. Mhm. B, es besteht immer ein Machtungleichgewicht zwischen den beiden Parteien und es handelt sich immer um eine Täter-Opfer-Beziehung. Das sind so die zwei Kernpunkte, die auf jeden Fall zutreffen müssen. Mhm. Und dann haben wir unter Punkt C, dass zwei von drei jetzt dann gleich genannten Bedingungen erfüllt sein müssen, damit wir überhaupt von Bullying sprechen können. Und zum einen ist das die Frequenz, also wenn das so gelegentlich passiert, dann fällt das noch nicht in diesen Bereich hinein. Aber wenn man davon ausgeht in der Anamneseerhebung, dass das mindestens einmal pro Woche zu solchen Handlungen kommt, dann wäre das ein Punkt, den man erfüllt haben könnte. Ein zweiter bezieht sich auf den Zeitraum. Das ist häufig ein Kriterium, mit dem ich mich beschäftige, weil manche Eltern schon sehr früh kommen mit ihren Kindern und dann erfüllt es diesen Bullying-Kriterium-Bereich noch gar nicht.
Okay.
Das muss also mindestens über 3 Monate gelaufen sein. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, die hohe Intensität, traumatisierende Attacken nennt man das. Das heißt, da reicht vielleicht dann noch eine heftige Handlung aus. Auch das wäre ein Kriterium, was man genau angucken muss. Weil wenn dieses erfüllt ist und ein zweites aus dem Bereich C, würde es auch schon gelten, obwohl vielleicht das Kriterium Zeitraum mindestens über 3 Monate nicht greift.
Wie wichtig ist denn eigentlich diese saubere Anamnesestellung für Sie als Behandler natürlich, aber auch dann für die Betroffenen?
Vielleicht kann man das aus dem Punkt D noch ableiten, der bei den Kriterien aufführt, dass es grundsätzlich eine Beeinträchtigung der psychischen und körperlichen Gesundheit zur Folge haben muss. Mhm. Das ist der vierte Punkt. Und da ist die Anamneseerhebung natürlich sehr wichtig, weil ich immer wieder gucken muss, gibt es wirklich auch schon Folgeerscheinungen? Was ist vielleicht auch prädisponierend? Da gucken wir ja nachher nochmal etwas genauer hin. Was ist vielleicht im Vorfeld schon da gewesen? Und man sollte sauber trennen zwischen prämorbiden Geschichten und Folgen von Bullying, weil das auch juristisch natürlich eine wichtige Rolle spielt. Ich habe etliche Fälle, wo dann neben strafrechtlichen Konsequenzen eben auch zivilrechtliche Schadensersatzforderungen zum Beispiel gegen verschiedene Beteiligte, auch unter anderem Schulen, aber auch Ärzte, die das vielleicht übersehen haben, schon gelaufen sind. In der Regel sind die Ärzte aber relativ unbetroffen von Schadensersatzforderungen, weil wir ja eher auf der Helferseite sind. Aber es kann schon sein, dass zum Beispiel, habe ich so im Kopf, ein Lehrer hat mal an einem Freitag von einer 13-Jährigen gehört, sie fühle sich bedroht und hat dann das auf den Montag verschoben und genau an dem Freitag auf dem Nachhauseweg ist dieses Mädchen sehr schwer verletzt worden und da wurde dann tatsächlich strafrechtlich und zivilrechtlich gegen diese Lehrkraft vorgegangen, weil sie unterlassene Hilfeleistung begangen hat. Mhm.
Sie haben eben ja schon angedeutet, es gibt Prädispositionen bei psychischen Störungen. Klar, wir fokussieren hier bei Kein Grund zur Panik immer auf ADHS, weiten aber auch den Blick. Was sind denn das für Störungen? Was können das für Störungen sein, wo man vielleicht schneller mal an Bullying denken sollte, wenn die eben mit auftauchen?
Ein wichtiger Punkt ist, Bullying kann grundsätzlich mal jeden treffen. Okay. Da gibt es keine Regel. Aber wenn wir natürlich mit Menschen arbeiten, die zu uns kommen, die jetzt nicht nur einen Spaziergang machen und aus Versehen in unserer Praxis vorbeischauen, weil es gerade nett ausschaut, sondern meistens Gründe haben, dann kann man natürlich schon nach prädisponierenden Faktoren beim Opfer, aber auch beim Täter schauen, weil wir haben ja auch oft beide. Ich habe sehr viele auch als Täter in meiner Praxis in Behandlung, wo wir dann ganz andere Interventionen planen, als wenn wir über die Opferseite sprechen. Und ganz spannend, es gibt auch diese Mischung, die heißen Bully-Victims dann. Das heißt, die sind in der Regel erst Opfer und mutieren dann später zu Tätern aus der Verzweiflung und dem Wunsch nach Änderung heraus. Die sind sehr viel schwieriger zu behandeln, aber gerade im Bereich ADS haben wir sehr viele davon. Wenn wir uns die prädisponierenden Faktoren angucken, dann unterscheidet man äußere Merkmale und innere Merkmale. Äußere Merkmale sind die, die wir alle kennen. Jemand ist ein bisschen dicker, jemand hat eine sichtbare Behinderung. Sie zeigen ADS oder zum Beispiel auch oft Autismus-Spektrum-spezifische Symptome, haben eine Legasthenie und tun sich schwer, laut vorzulesen zum Beispiel. Das sind so Einfallspforten, wo natürlich Täter, die auf der Suche sind, so ein bisschen Monitoring machen, wen könnte ich denn mir rauspicken, wer ist empfänglich dafür. Das finden die dann auch sehr schnell. Ich sage immer, innerhalb der ersten 4 Wochen weiß in einem neu beginnenden Schuljahr ein potenzieller Täter, welche potenziellen Opfer in Frage kommen. Das kriegen die sehr schnell mit. Das ist zum Beispiel ein prädisponierender Faktor, den wir angucken müssen. Oft sind die auch ungeschickter, physisch schwächer, zurückhaltender, innerlich eher negatives Selbstkonzept, negative Selbstwahrnehmung, wirken oft ängstlicher, sind leicht zu verunsichern, oft passiver als andere Kinder und sicher passiver als die Täter. Und es gibt aber auch diesen Sonderfall der provozierenden Opfer, das heißt, die einfach so einen Teil in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Störungsbild, zum Beispiel in der hypergenetischen Störung des Sozialverhaltens ganz oft findbar haben, der einfach provokativ auftritt und vielleicht in dieser Provokation gar nicht bös gemeint, trotzdem dadurch auch angreifbarer wird natürlich.
Jetzt haben Sie es gerade so geschildert, die Täter scannen das schon relativ zügig, kriegen relativ schnell mit. Und das Anderssein in seinen unterschiedlichen Ausprägungen kann eben ein möglicher Faktor sein, dass ich ein Opfer werde. Was ist denn das Motiv der Täter? Weil wenn da jemand anders ist, Sie haben jetzt gesagt zum Beispiel eine Legasthenie, eine Schwierigkeiten beim Vorlesen, ganz praktisch im Klassenkontext, dann ist das ja erstmal was, wo ich auch sagen könnte, boah, ey, der tut mir leid. Also das heißt, da offenbart ja jemand eine Schwäche und ich könnte ja auch andersrum reagieren und sagen, kann ich unterstützen oder Mitleid. Was ist die Motivation dann zu sagen, nee, den stelle ich aus, da den knüpfe ich mir in Anführungsstrichen vor?
Das ist gut untersucht und da sehen wir auch auf der Täterseite natürlich prädisponierende Faktoren, die wir, ich glaube, im Kontext unserer Arbeit auch immer wieder treffen. Die sind oft älter, oft größer, oft stärker, so rein physiologisch jetzt mal, haben auch eine starke physische Präsenz im Klassenverband, zumindest solange sie nicht sanktioniert werden. Wenn sie ungebremst arbeiten können in ihrem Kontext, dann sind sie eben in dieser Führungsposition, zeigen nach außen ein starkes, selbstbewusstes Auftreten. Da können wir gerne noch mal hingucken zu dem Thema, sind sie das dann auch wirklich?
Ja.
Aber sie wirken zumindest auf die anderen so und sie zeigen einen hohen Grad an Aggressivität, billigen häufig Gewalt zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele und sind eher mal empathieunfähiger oder zumindest Empathie gemindert. Wenn wir testpsychologisch mit solchen Kindern arbeiten, dann sehen wir häufig in solchen spezifischen Fragen zu dem Thema, dass sie zwar vielleicht eine soziale Situation noch ganz gut verstehen, aber die passenden Strategien dazu, wie man eine soziale Konfliktsituation in den Griff kriegt oder beantwortet, sind rudimentär ausgeprägt oder eher im Konflikt behaftet. Und wir sehen häufig manipulativere und instrumentalisierendere Verhaltensweisen. Das heißt, die können ganz gut andere für sich gewinnen und sie vor ihren Karren spannen. Und wenn wir dann gucken, was für Ziele oder Motive könnte denn so ein Täter bewegen, jetzt ein Opfer auszuwählen, dann geht das von Bestätigung eines eigentlich primär grandiosen Selbstbildes und Machtansprüchen, Streben nach Vorherrschaft oder bis hin zu Lust am Quälen, auch oft in dem Bereich, dass sie ein Ventil für angestaute Aggressionen finden müssen. Wenn wir gucken, dann ist häufig das familiäre Umfeld nicht besonders stabil. Das heißt, sie erleben im häuslichen Umfeld auch Abwertungen bis hin zu Gewalt und geben das dann ungefiltert, je nach Alter, eben weiter oder nehmen das auch als Konfliktlösestrategie in Kauf. Wobei wir hier natürlich nicht von normalen Konflikten unter Gleichaltrigen reden, sondern immer um dieses Machtungleichgewicht herum uns bewegen. Aber das ist natürlich sehr einfach, dann, wenn ich jemanden als schwächer wahrnehme, da über Macht dann Selbstbestätigung zu bekommen. Manchmal ist es auch einfach nur ein Vertreiben von Langeweile. Oder so ein, wenn wir über Mitläufer reden, die ja auch eine wichtige Rolle beim Bullying-Prozessen spielen, dann geht es um so eine angestrebte Gruppenzugehörigkeit häufig auch. Ne?
Wie wichtig ist denn als Faktor die Umgebung? Sie haben es gesagt, das sind dann Menschen, die dominant auftreten, scheinbar selbstbewusst in ihrer Umgebung. Wie wichtig ist denn die Klassengemeinschaft, das Setting dort? Gibt es da Chancen, das quasi schon zu unterbinden? Was muss gegeben sein, dass sich sowas überhaupt ausleben kann?
Also ich habe mir mal so einen Merksatz rausgeschrieben für mich vor ein paar Jahren, den ich auch immer anwende und den ich auch dieser beiden Teilen, sowohl den Opfern wie den Tätern, präsentiere. Und der heißt, Bullying ist immer bewusst, geplant und absichtsvoll durchgeführtes Schikanieren eines anderen. Es ist immer ein Gruppenphänomen und der Täter trägt die volle Verantwortung, nicht das Opfer. Und wenn wir uns das so vor Augen führen, dann heißt das, dass ein Mensch alleine zwar einen Konflikt triggern kann und ein Opfer auswählen kann, aber der Bullying-Prozess an sich, der greift erst, wenn das Klassengemeinschaftsgefüge irgendwie gestört ist.
Okay.
Und wenn wir jetzt mal die Zahlen angucken aus den letzten, sag ich mal, 15 Jahren, dann sehen wir, dass die Schulleiter, wenn man die fragt, Bullying-Prozesse zu etwa vielleicht 14% wahrnehmen. In der weiteren Literatur sehen wir aber, dass es etwa 27% sein können, die davon betroffen sind. Also ein Viertel der Kinder, die in diesen Schulen irgendwie sein müssen oder sein sollen. Und das sind schon Zahlen, die sehr schwierig sind, weil wenn wir ein Viertel der Kinder als Bullying betroffen definieren und dann überlegen, was ist passiert durch die Lockdown-Maßnahmen, dann das, was wir danach sehen sozusagen, dann kann man erahnen, dass diese Prozesse eher mehr werden, weil diese Gruppenkohäsion, die Konfliktlösekompetenzen der Kinder in den letzten 2 Jahren massiv abgenommen haben. Das begegnet uns ja in der Praxis ständig, seit Corona-Lockdown-Maßnahmen ausgesetzt wurden oder auch diese Schulbesuche wieder möglich wurden. Da sehen wir, dass Lehrer dünnhäutiger geworden sind, dass Kinder viel heftigere Konflikte miteinander haben und keine guten Konfliktlösestrategien mehr präsentieren. Also da ist viel Arbeit und die Klassengemeinschaften sind sehr viel inhomogener, wenn es um Zusammenhalt geht.
Das war sie, die erste Episode zum Thema Bullying. In der nächsten Episode, die am 22.03. erscheint, schauen wir, was mögliche Opfer prädisponiert, wie betroffenen Kindern und Jugendlichen geholfen werden kann und welche Verantwortung auch im Umfeld liegt. Danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Episode.